Zündholz, der überschätzte Podcast. Produziert von Marc Raschke und Lisa Müller, die Direktorin.
Ich sitze heute hier in Berlin und mir gegenüber sitzt tatsächlich eine leibhaftige Präsidentin, nämlich die Präsidentin der Pflegekammer NRW, Sandra Postel, die man auch gerne Sabine Postel nennt. Ja. Dazu kommen wir vielleicht gleich mal, warum das so ist. Wir möchten heute über das Thema Pflege reden, vor allen Dingen auch ja diese Grundfrage, wie sieht es eigentlich gerade aktuell in der Pflege bei uns aus? Und, was ich jetzt auch feststelle, mittlerweile wird sogar Deutschland als Pflegefall schon vom Ausland wahrgenommen. Und wir haben es dann tatsächlich mit Bewegungen zu tun, die Deutschland helfen wollen bei dem Problem, was sich da Demografie nennt. Und wir wollen natürlich auch über das Thema reden, was vielleicht jetzt gerade auch aktuell ist, Pflege gegen Rechts. Da engagiert sich Sandra Postel sehr. All das und noch vielleicht viel mehr wird kommen. Aber erstmal herzlich willkommen, dass du da bist.
Ja, danke, dass ich hier sein kann, dass wir quatschen.
Ich weiß, dass du ein großer Fan dieses Podcasts bist, also dementsprechend.
Ne? Ich habe alle Folgen gehört. Also das ist das eine. Aber was so spannend ist, glaube ich, auch gerade für heute, ist zu sehen, dass eigentlich alle eure ja sehr relevanten Themen, gesellschaftlich relevanten Themen, auch tatsächlich etwas mit Pflege zu tun haben. Also wir können wirklich eins zu eins Themen durchgehen und einfach mal sehen, was das auch mit Pflege zu tun hat.
Genau, du hattest ja mal im Vorgespräch auch diesen schönen Satz geprägt. Im Prinzip kann man anhand der Art und Weise, wie wir mit Pflege umgehen, auch den humanistischen Zustand der Gesellschaft wahrnehmen.
Ja, absolut. Es ist unser humanistischer Kern ist, wie wir pflegen. Wie wir dafür sorgen, dass unsere Alten und natürlich auch unsere Kinder versorgt sind.
Vorweg, das mit Sabine Postel müssen wir auflösen. Warum ist das so ein Drama?
Ich glaube wirklich, also 50% der Kongresseinladungen und irgendwie Zeitungszitate, was jetzt ein bisschen mehr wird, weil tatsächlich die Pflegekammer auch sehr groß ist, eine gewisse Relevanz hat in der Politik. Da kommt das halt immer wieder vor. Und Sabine Postel ist halt ja tatsächlich auch eine Tatortkommissarin, die ja mal über die Pflege einen Tatort gebracht hat.
Ich stimmt, glaub, das auch, so. Ja, genau.
Ja, ja, also dementsprechend jetzt wieder frisch beim WDR. Also irgendwie werde ich es nicht los. Manchmal nennt man mich auch Andrea Postel oder Anja Postel. Also ist schon alles vorgekommen.
Okay, aber das ist vielleicht dann auch so das Problem, wenn man dann plötzlich berühmt wird und auch ein Gesicht wird. Und da hat ja über viele Jahre die Pflege auch so ein bisschen drunter gelitten, dass man nicht wirklich wusste, wen spreche ich eigentlich an, wenn ich über die Pflege reden möchte oder mit der Pflege. Und das ist jetzt ja anders mit der Pflegekammer NRW, die ihr ja ungefähr seit einem Jahr jetzt habt in Nordrhein-Westfalen. Da seid ihr jetzt ja quasi die Ansprechperson, Ansprechinstanz.
So ein bisschen schon. Allein schon deswegen, weil eine Kammer ist wie bei den Ärzten auch, ist eine demokratische Struktur. Das heißt also, ich bin gewählt. Wir haben 228.000 Pflegefachpersonen in Nordrhein-Westfalen. Die konnten wählen vor anderthalb Jahren. Und dann bin ich letztes Jahr im Februar tatsächlich dann zur Präsidentin auch einstimmig gewählt worden. Das war auch war ein schöner Moment. Aber natürlich auch damit verbunden, dass solche Institutionen natürlich schon auch umstritten sein dürfen. Also das gehört ja auch ein Stück weit dazu. Haben wir einfach eine Plattform, wo wir auch mal miteinander diskutieren. Das heißt also, das ist mit Sicherheit einerseits eine gewisse Ansprechinstanz, aber auch eine Instanz, wo man sich mal dran abarbeiten kann. Also es findet beides statt, das ist gar nicht so schlecht. Ich finde das ganz spannend.
Also es ist nicht nur vergnügungssteuerpflichtig, was ihr da macht.
Darf ich mal eben unterbrechen jetzt? Wie viele Pflegende sind in der Kammer organisiert, Nordrhein-Westfalen? Wie viele nicht? Und wie sieht das bundesweit aus?
Man muss dazu vielleicht noch sagen, wir befinden uns gerade in der Wohnung von Alexander Risse, der ja sonst diese Einspieler hier macht. Ihr werdet die Stimme vielleicht erkannt haben. Und er hat sich natürlich am Rande hier so rangepirscht und grätscht jetzt ins Gespräch rein.
Es tut mir leid, aber wir haben hier sozusagen die Dimension von Pflege, organisierter Pflege, das hätte er ja auch mal fragen können.
Ja, und ich bin so ein großer Fan von Herrn Dr. Risse. Es ist total spannend, hier auch mit einem Arzt zu sitzen, genau. Weil die Pflegekammer ist viermal so groß wie die Ärztekammer Nordrhein.
So.
Das heißt also tatsächlich, alle Pflegefachpersonen mit einem dreijährigen Examen sind Mitglieder. Und dahinter steht auch ein gewisser Anmeldeprozess. Das ist das, worauf du so ein bisschen anspielen möchtest. Nicht alle Pflegefachpersonen haben sich schon komplett registriert und angemeldet. Aber das macht nichts, weil wir haben das Berufsrecht. Das ist ein Teil der Pflegekammer. Aufgaben. Das heißt, wir können auch für Nordrhein-Westfalen sagen, was Pflege ausmacht, was in der Weiterqualifikation passieren muss. Wir sind diejenigen, die Lobbyarbeit machen und dementsprechend ist die Größe, also die Zahl an Pflegefachpersonen oder an Mitglieder einer Institution nicht ganz unwichtig. Und deswegen also schon, die Zahl ist 228.000.
Und in den einen Moment. Und in den anderen Bundesländern, zum Beispiel Bayern.
Genau, und das wird ja jetzt spannend, weil tatsächlich gibt es keine gute Datenlage über Pflege und über professionelle Pflege. Das heißt, wir sprechen im Moment so deutschlandweit zwischen, je nachdem wie du die Statistiken liest, 1,3 und 1,8 Millionen Pflegefachpersonen. Wir wissen es aber nicht genau, weil wir nicht wie Ärztinnen und Ärzte ein Register haben, bis auf diese zwei Bundesländer, die jetzt schon eine Kammer haben, nämlich Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. In Rheinland-Pfalz sind es 43.000. Und klar, NRW ist immer ein Viertel von Deutschland, ist also schon immer eine ganz große Kammer. Und wir haben jetzt tatsächlich die Diskussion in allen möglichen Ländern. Bayern hat gestern eine Anhörung im Landtag gehabt, wo es einfach genau darum ging, festzustellen, will man aus dieser Vereinigung, die jetzt mal aufgebaut haben, auch tatsächlich ein Register jetzt verpflichtend aufstellen. Überall diskutiert man darüber, weil man natürlich auch merkt, Pflege wird wichtiger. Pflege ist irgendwie eine knappe Ressource. Wir müssen auch unsere älter werdende Gesellschaft gut versorgen. Und wir wissen, dass wir einen riesen Pflegemangel haben. Und dafür wäre es natürlich für Politik schon spannend, auch steuern zu können und damit natürlich klare Zahlen zu haben. Und die gibt es schlichtweg nicht.
Und das ist ja der Wahnsinn, dass es im Prinzip so eine große Berufsgruppe gibt, die aber quasi fast unsichtbar war, weil man sie nicht fassen konnte, weil man sie nicht auch instrumentalisieren konnte für die eigenen Belange. Und das ist ja jetzt mit so einer Kammer erstmals möglich. Und ihr habt ja auch unter anderem rausgefunden im Rahmen eures Registrierungsprozesses, dass in den nächsten Jahren jede dritte Pflegekraft in Rente gehen wird. Und das ist ja quasi die Katastrophe, die uns alle betreffen wird. Warum ist das so eine Katastrophe?
Weil wir auf der anderen Seite einfach dadurch sehen können, dass die Schere größer wird. Das heißt, die Pflegefachpersonen gehen selber in Rente. Wir haben gleichzeitig das Thema Care-Arbeit, wo natürlich die Frage ist, wer übernimmt dann auch familiär Pflege. Da gibt es einen engen Zusammenhang. Und wir haben natürlich die, ja, ich würde es ja schon fast als Demografie-Katastrophe bezeichnen. Das heißt also natürlich sowieso auch gesellschaftlich, dass mehr Menschen älter werden und pflegerisch versorgt werden müssen. Die Schere geht also in beide Richtungen auseinander. Und im Grunde genommen ist die Politik vollkommen visionslos, wie sie damit umgehen möchte, quer durch alle Parteien. Nicht zuletzt hat das sicherlich dazu geführt, dass man auch in Nordrhein-Westfalen dann gesagt hat, naja, vielleicht ist es auch wichtig, Pflege besser zu empowern. Und diese Frage der Stärkung der Pflege kannst du einfach am besten machen, indem du ihnen Rechte und Pflichten selber gibst. Und das findet eigentlich mit der Kammer auch statt.
Das heißt also, ihr könnt jetzt auf Kongressen, aber auch in Hinterzimmern euch entsprechend hörbar machen und könnt im Prinzip an Tischen gemeinsam mit den Großen, die bislang schon etabliert sind, verhandeln über zum Beispiel Budgets, Töpfe und so weiter.
Ja, also das Gesundheitswesen in Deutschland ist ja uralt. Also wir haben seit 140 Jahren dieses sogenannte Selbstverwaltungssystem. Das ist uns vielleicht allen gar nicht so bewusst. Das ist anders als in skandinavischen Ländern, wo es ein steuerfinanziertes und staatsreguliertes System gibt. Und deswegen ist es so interessant, einfach zu sehen, dass sowohl auf Seiten der Kostenträger, also Krankenkassen, als auch auf der Seite der Leistungserbringer, das eigentlich ein ganz eigenes, auch eigenfinanziertes, über Krankenkassengelder finanziertes System ist und wo natürlich Verhandlungen stattfinden. Und die Heilberufe spielen dabei eine wichtige Rolle. Das hat Bismarck quasi vor 140 Jahren mal angefangen mit den Ärzten, indem man gesagt hat, ja, das ist so ein relevanter Beruf, das ist so fachlich komplex, dass man halt auch dafür sorgen muss, dass die selber sich ihren Berufsstand sozusagen stärken können, aber auch für berufliche Fehler in ihrem System auch die Bewertung abgeben und ähnliches. Und natürlich damit auch an Verhandlungstischen sitzen. Und das hat man in anderen Ländern international gesehen mit der Pflege schon vor einigen Jahren ebenfalls getan. Deutschland ist absolutes Schlusslicht, was Pflege angeht. Wir sind, wie du vorhin sagtest, unsichtbar und saßen eben nicht mit an den Verhandlungstischen, waren mehr Verhandlungsmasse. Man merkt einfach, dass deswegen die Pflege in Deutschland einfach sich ganz anders entwickelt hat als in anderen Ländern. Das heißt, wir kommen hier schon jetzt nochmal in ganz andere Möglichkeiten. Du sagst Hinterzimmer. Es ist natürlich so. Also Politik findet ganz viel in Gremienarbeit statt, was man von außen gar nicht so sieht. Und diese Gremien sind alle gesetzlich hinterlegt. Da ist ein Landtag, der hat entschieden, dass es einen Landeskrankenhausplanungsausschuss gibt, eine Gesundheitskonferenz oder das Thema Alter und Pflege. Da gibt es Dutzende von Landesgremien, da war Pflege nie vertreten. Und jetzt sind wir damit am Tisch. Und wir sehen zwar, dass es eine Tendenz gibt, dass Pflegende sich auch unabhängiger aufstellen, aber die Landesberichterstattung NRW hat jetzt gerade nochmal so drei Treuepunkte, zum Beispiel auch bei Pflegenden nochmal herausgearbeitet. Das ist die Treue zur Region, das ist die Treue zum Setting tatsächlich. Also Pflegende wollen gar nicht vom Krankenhaus unbedingt in die Altenpflege wechseln und ähnliches. Und natürlich auch die Treue trotzdem auch zum Beruf. Viele Aspekte außerhalb der Marktregulierung, die hier reinspielen. Und deswegen ist das leider komplexer. Und es wird sich nicht über den Markt regeln.
Wenn ich ein paar Jahre zurückdenke, da war diese sogenannte Covid-Epidemie. Da waren Pflegekräfte plötzlich die Superstars. Also diese albernen Klatschereien und so. Also alles, was es da gab. Da war das Thema sozusagen ganz oben, weil alle gemerkt haben, huch, das geht da jetzt, das ist ja irgendwie, das sind ja die Frauen und Männer, und die das machen. Und dann ist sozusagen der Leidensdruck wieder weggegangen, Covid hat sich verflüchtigt, und dann hörte das Geklatsche relativ schnell auf. Wenn man jetzt noch vielleicht 2, 3, 4, vielleicht 5 Jahre wartet, bis die ersten offen auf der Straße liegen, kein Krankentransport mehr da, Krankenhaus kannst du mit Leiharbeitern auffüllen, geht aber nicht mehr. Dann wird das Gleiche wiederkommen, meine Hypothese.
Ich glaube eher, dass das dazu führen würde, dass wir eine Zweiklassenpflege haben werden. Das heißt, dass es Menschen geben wird, die können sich Pflege leisten und andere Menschen können sich Pflege nicht leisten. Und auch das, was wir in der Corona-Pandemie erlebt haben, ist ja viel, viel Symbolpolitik. Aber genau das, was strukturell nämlich in der Politik noch entschieden werden müsste, wird nämlich genau nicht entschieden, wenn die Pflegenden da nicht mit ihrer Fachexpertise mit am Tisch sitzen. Du wirst es nicht im Chaos meines Erachtens organisiert bekommen, sondern es wird genau die Problematik entstehen, dass wir gerade die ganz bedürftigen Menschen und die Kinder wahrscheinlich in ganz, ganz schwierige Situationen bekommen werden. Also genau die, die keine Lobby haben. Und dann muss sich die Politik natürlich die Frage stellen, ob sie das will. Und wir können wunderbar heute auch über Politik schimpfen. Also es gibt viele, viele, viele Gründe, aktuell mit der Politik unzufrieden zu sein. Aber ich möchte ihr nicht unterstellen, dass sie hier in eine quasi liberatistische Grundhaltung einsteigen möchte. Und deswegen, glaube ich, gibt es durchaus diese Überlegung, auch politische Stärkung reinzubringen, die Strukturen aufzufüllen mit Pflegeexpertise. Und wir sehen es ja, also wenn wir jetzt wirklich nochmal über das Thema demografische Katastrophe sprechen, dass die natürlich auch noch gekoppelt mit der Klimakatastrophe genau auch noch dazu führt, dass es wieder die besonders Alten und die besonders Kranken treffen wird. Wir haben es in der Flutkatastrophe im Ahrtal genauso wie in Aachen auch gesehen. Ja, das heißt, in dem Moment, wo auch noch solche Faktoren einfach zusammenkommen, wird es immer die Bedürftigen treffen. Und deswegen, glaube ich, gibt es eben genau diesen gesamtgesellschaftlichen Auftrag, auch die professionelle Pflege zu stärken.
Eigentlich klingt das ja sehr sinnvoll, dass es dann eine Kammer gibt, die da entsprechend auch in diese Gerechtigkeitsfragen auch sich einmischt und sagt, ne, wie kriegen wir das denn sortiert? Also eben nicht so chaotisch.
Sagt sogar Herr Risse.
Eben, ja. Sagt sogar Herr Risse. Aber wie kann man denn dann dagegen sein? Es gibt ja doch viele Gegner von, also die dann hier sagen so, boah, nee, Kammer, und oh, es gibt auch viele, die das manipuliert haben. Ich sage nur mal Niedersachsen, Schleswig-Holstein, da ist es ja gescheitert. Warum ist man gegen Kammer?
Ja, ich glaube, dass das menschlich auch nachvollziehbar ist, wenn wir bedenken irgendwie, dass wir in einer Zeit leben, wo sich sehr, sehr viel ändert. Der Pflegeberuf sich über, was weiß ich, 40, 50 Jahre, erstmal grundsätzlich hat sich da sehr, sehr, sehr wenig getan. Und dann gab es zwei Gesetze, die in relativ nah aufeinanderfolgender Zeit entstanden sind. Das ist nochmal eine Veränderung des gesamten Pflegeberufes hin zur Generalistik, also dass man sozusagen Altenpflege, Krankenpflege und Kinderkrankenpflege in einen gemeinsamen Beruf integriert hat. Das hat viele erstmal verunsichert, war ein großer Change. Und dann eben diese Idee der Selbstverwaltung, die natürlich auch mit Selbstverpflichtung und Selbstverantwortung einhergeht und auch erstmal damit einhergeht, dass eben wirklich ein Register aufgestellt wird. Das dürfen wir zwar ganz klar selber verwalten. Ich bin sehr froh, dass wir kein Staatsregister haben. Also ich möchte gar nicht wissen, was da vielleicht mitgemacht werden könnte. Also deswegen, ich halte diese Selbstverwaltung für sehr, sehr wichtig. Und gleichzeitig halte ich es für sehr wichtig, dass wir unsere Zahlen haben. Aber natürlich müssen sich Kolleginnen und Kollegen melden. Sie müssen auch dazu stehen, wenn sie, ich sag jetzt mal, Fehler begangen haben, dass wir innerhalb der Community, also aus der pflegefachlichen Expertise heraus, Dinge auch beurteilen. Und das ist ein großer Wechsel für uns. Also raus aus der Fremdbestimmung. Das erinnert ein bisschen auch an Emanzipation, die wir aus dem Feminismus erkennen. Macht nicht unbedingt jedem erstmal, ja, das motiviert nicht jeden. Das macht auch Angst. Veränderung macht Angst, gerade in unserer disruptiven Zeit. Also das ist gerade nicht einfach. Und deswegen, zu guter Letzt stelle ich auch immer wieder fest, auch wenn ich mit Ärzten zum Beispiel spreche, dass die manchmal
und
auch
Ärztinnen
sagen,
natürlich.
Und den Ärztinnen, die auch sagen, gute Freundin von mir, die immer so schön sagt, irgendwie, Sandra, ich bin da einfach in die Ärztekammer auch reingeboren. Also für uns gab es das immer schon. Also ich glaube nicht, dass diese bewusste Entscheidung, ich gehe jetzt hier in die Selbstbestimmung, dass das von jedem Arzt, von jeder Ärztin, von jedem Zahnarzt oder von wem auch immer, der jetzt im Heilberufegesetz verankert ist, grundsätzlich immer nur positiv gesehen wird.
Du hattest ja auch zum Internationalen Frauentag auch den schönen Vergleich gebracht, dass im Prinzip Pflege so ein bisschen dich an die Zeit erinnert, als Frauen so in den 50ern dann so, ja, so langsam zu einem Selbstbewusstsein kamen, aber doch noch sehr abhängig waren.
Ja, total, weil mich das auch irgendwie total beschäftigt, wenn man einfach sieht, dass wir natürlich auch vielleicht auch wie in den 50ern natürlich diese beiden Strömungen haben, also auch Pflegefachpersonen, die sich vielleicht auch wohl in dieser Fremdbestimmung fühlen, aber gleichzeitig natürlich man sich genau in dieser Enge befindet, nicht wählen zu können, nicht übers eigene Budget zu verfügen, also irgendwelche Ärzte fragen zu müssen, sozusagen, was man tun darf und was nicht. Das sind ja unsere aktuellen Situationen, dass eine männlich konnotierte Berufsgruppe über uns bestimmt. Also all das erleben wir aktuell. Deswegen finde ich es auch interessant, jetzt einfach nochmal drauf zu gucken, wie ist denn auch der Feminismus Richtung Pflege organisiert? Ich glaube, da kommt gerade was in Bewegung und ich glaube, da kann man viel vergleichen. Ich finde schon, wir müssen uns noch ganz, ganz stark emanzipieren und das, was wir mal alles erlebt hat in diesen 60er, 70er Jahren, das erleben wir bestimmt hier auch. Auch mit dem ganzen, sage ich jetzt mal, mit denen, die sich eben auch aufregen darüber, dass so etwas in Bewegung kommt. Oder auch, dass man vielleicht auch eben auf einmal in Gremien sitzt oder in Gruppierungen sitzt, wo man doch auf einmal wieder feststellt, man ist die einzige Frau am Tisch. Und ja, hier auch.
Ja, ich wollte gerade sagen, schlechtes Beispiel jetzt hier. Also, du hattest jetzt aber neulich ein Erlebnis von einem Orden, glaube ich, der war es. Ne? Die haben tatsächlich jetzt Deutschland als Krisenregion quasi auswendig, weil ein ausländischer Orden. Und die haben sich jetzt überlegt, wie können sie Deutschland helfen, weil sie merken, hier wird über kurz oder lang richtig Rambazamba sein.
Ja, also ich komme ja selber, also das muss man ja auch mal dazu sagen, so ein Ehrenamt in der Kammer ist eben ein Ehrenamt. Das heißt, im Hauptamt bin ich für einen Krankenhausträger tätig und ich bin ja auch Krankenschwester. Also das ist ja mein Grundberuf und habe danach eben Pflegepädagogik und Pflegewissenschaft studiert. Hatte auch überlegt, meine Promotion anzustreben und zwar genau über ein Phänomen, was ich persönlich sehr spannend finde, nämlich dass im Endeffekt gerade diese karitativen Ordensgemeinschaften in ihrem demografischen Wandel weit vor dem der Bevölkerung in Deutschland sind. Und es gibt eine spannende Habilitation einer Ordensfrau, die das genau auch nochmal beleuchtet und sagt, es ist im Endeffekt, wenn wir es angehen würden, könnten wir diesen Sprung schaffen, wie eine Avantgarde für die Gesellschaft in Deutschland zu verstehen, dass wenn wir den demografischen Wandel und wie wir diesen Wandel bewältigen, wie wir Pflegebedürftigkeit sichern, wie wir unseren Orden auch erneuern und überlegen, wo denn ja unsere Ziele, unsere Bestimmung eigentlich in Zukunft ist. Dass das etwas ist, wo wir auch im Grunde etwas dem weltlichen Kontext zurückgeben könnten. Und diese Habilitation ist etwa 10 Jahre alt. Und ich bin jetzt nochmal eingeladen worden, bin dann immer wieder mal in Ordensgemeinschaften gewesen, wo es um das Thema ging, wie organisieren wir jetzt unseren demografischen Wandel. Und bei den Ordensfrauen ist es ja so, dass das so um die 25.000 Ordensfrauen in Deutschland waren, die pro Jahr 1.000 Verlust haben, mit einem Altersdurchschnitt weit über 80.
Pro Jahr 1.000?
Pro Jahr 1.000.
Ja, Ach so, pro Jahr 1.000. Okay.
Genau, nicht ja. Pro Jahr 1.000.
Ja, genau. Ich wollte nur, weil es ja eine akustische Sache hier ist, deshalb
habe ich
wollte.
Ja, und bin jetzt eben von einem Missionsorden nochmal angesprochen worden. Und zwar die Steyler Missionaris ist im Endeffekt der Ordensgründer, kommt aus Deutschland. Das Mutterhaus ist in den Niederlanden. Tatsächlich begleite ich die jetzt schon einige Zeit und ich finde, die haben genau diesen Sprung geschafft und sie verstehen sich auch als Zukunftsmodell. Das sind insgesamt 90 Nationen, die in der Zwischenzeit mit über 10.000 Ordensbrüdern und Schwestern hier zusammengekommen sind und die tatsächlich, wie gesagt, 90 Nationen auf der ganzen Welt ihre Ordenshäuser haben. Und es gibt einen Beschluss innerhalb dieses Ordens zu sagen, Deutschland ist jetzt unsere Mission. Also zu sehen, hier sind die Alten, hier ist auch der Orden, auch die Ordensidee gerade ja in einer ausgesprochenen Krise und es ist nicht mehr so und ich finde, das ist auch vom Mindset her wirklich ist der Change gelungen, nicht mehr zu sagen irgendwie wir deutschen Orden gehen irgendwie in die Welt hinaus und beglücken alle anderen mit allem, was da vielleicht auch schief läuft, ja, sondern tatsächlich diese Nationen sehen sich hier in Deutschland auch in der Lage, den Ordenshäusern hier zu helfen. Also umgedreht mit einem Wahnsinnserfolg, unter anderem aber eben auch mit der Tatsache, dass in der Zwischenzeit das Durchschnittsalter bei Mitte 40 liegt und nicht mehr mal Mitte 80. Und das, finde ich, ist einfach ein total schönes Projekt mit sehr, sehr klugen, eloquenten, international aufgestellten Männern und Frauen, die sehr klar in die Zukunft gucken.
Und wie sieht sowas dann konkret aus? Was machen die dann? Was bieten die dann an?
Also im Endeffekt bieten die Gemeinschaft an. Und das in einem guten Gemeinsinn. Ich würde gar nicht sagen, dass da jetzt so das super special Projekt dabei herausgekommen ist, sondern sie leben in ihrer Gemeinschaft, leben Mission, haben ihre Aufgaben innerhalb dieser Mission, und zwar auf der ganzen Welt, aber eben dann hier auch in Deutschland, und überlegen sich natürlich dann auch beispielsweise jetzt das aktuelle Thema unseres Workshops, den wir da gemeinsam hatten, war, wie sieht interkulturelles Altern aus? Und auch das ist etwas, was wir uns doch jetzt in Deutschland auch angucken sollten, weil es uns in 10, 15 Jahren genauso betreffen wird. Und das wird auch gut sein, also in Vielfalt altern. Das wäre doch ein absolutes Ziel für uns alle.
Das klingt zumindest konstruktiv und macht auch irgendwie Mut, dass man da in der Zukunft, die ja immer so düster beschrieben wird, dass man dann noch irgendwie was auch hat, woran man sich ein bisschen halten kann. Du hattest auch mal gesagt, dass du glaubst, dass der Pflegeberuf künftig, weil eben immer weniger Pflegefachpersonen dann da sind, dass der sich auch ändern muss vom Selbstverständnis her. Man ist vielleicht künftig nicht mehr so sehr selbstaktiv, sondern ist eher in so einer beratenden Funktion tätig. Erklär das nochmal.
Ja, also wenn du einfach siehst, dass wir wissen ja, dass die dreijährig Examinierten einfach in der Zahl zu wenig sein werden. Das heißt, wir müssen doch genau schauen, wie wir es trotzdem schaffen, uns als Gesellschaft zu empowern, damit wir unsere Angehörigen gut versorgt sehen. In welchen Settings und konkreten Strukturen auch immer. Aber es wird nicht so funktionieren, dass man einfach nur noch zum Telefon greift, der Pflegedienst kommt und übernimmt und man redet nur noch über Geld. Das ist ja das, was wir die letzten Jahre erlebt haben. Das Geld wird es aber gar nicht mehr machen. Die Menschen werden weiter fehlen. Und ich glaube, auch das wird uns in unserem Humanismus eigentlich weiterbringen, auch zu sagen, wie möchte ich denn auch, dass meine Mutter, mein Vater, meine Tante gut versorgt sind. Und wie kann dann eine Struktur aussehen? Und dafür, um die Struktur zu bauen, brauche ich dann professionelle Pflegefachkräfte, die mich darin unterstützen, mich fit zu machen, die Familie fit zu machen, aber auch zu sehen, wo kann ich Entlastung schaffen, wo brauche ich einen Lotsen in diesem wirklich komplexen Hilfesystem. Es gibt ja alles möglich. Es gibt Tagespflege, es gibt auch Nachtpflege und Verhinderungspflege. Und diese ganzen Möglichkeiten, aber ich muss halt genau auch wissen, wo finde ich was und was hilft mir denn wirklich und was kann ich dann noch selber übernehmen, wo muss ich welche Anträge stellen. Und das ist so etwas, wo ich einfach auch sehe, dass Pflegende hier auch, dass sich Pflegedienste in der Zwischenzeit von ihrem Geschäftsmodell her umstellen. Das heißt, das ist jetzt gar keine Zukunftsmusik, das ist das, was in den nächsten 1, 2, 3 Jahren passieren wird, dass Pflegedienste eine große Warteliste haben, um natürlich Pflegekompensation zu übernehmen, aber auf der anderen Seite auch Beratung durchführen zu können. Die wird auch refinanziert und das bedeutet auch für Pflegende ganz andere Arbeitszeitmodelle, weil wenn ich berate, mache ich das eben nicht Frühdienst, Spätdienst, Nachtdienst oder morgens, mittags, abends vorbeifahren, sondern habe dann ganz andere Beratungssettings. Das kann auch digitalisiert unterstützt werden. Dann ist es eher die Telefonleitung, wir haben eine Kollegin innerhalb des Kammervorstandes, die ist Cardio-Nurse. Da geht es genau darum, Menschen mit Herzinsuffizienz zu unterstützen. Die hat einfach ihr 24-Stunden-Telefon. Ja? Also solche beratenden Ansätze, die werden viel, viel wichtiger werden.
Und ich denke doch, da kann doch so eine Kammer auch empowern, die Leute, dass die entsprechend auch sich dann also auf den Weg machen, weil ich glaube, nicht jede Pflegekraft wird per se automatisch diesen Weg gehen wollen. Es gibt jetzt ja viele, die glauben, dass in der Digitalisierung die Lösung liegt, dass wir damit auch so diesen Personalengpass dann irgendwie überbrücken können und alle auch ganz froh sind und das sofort alles auch mitmachen. Wie realistisch ist das deiner Meinung nach?
Das ist nicht realistisch, aber absolut notwendig. Also der Widerspruch ist da, weil tatsächlich brauchen wir die Digitalisierung ja an ganz vielen Stellen. Ich würde mir vor allen Dingen erstmal wünschen, dass Behörden ordentlich digitalisiert sind. Wir haben gerade die Thematik der Anerkennungsverfahren für Pflegende aus dem Ausland, die zu uns kommen, die noch sehr, sehr, sehr analog in den Bezirksregierungen vorgenommen werden mit einem unglaublich hohen Arbeitsaufwand und viel zu wenig Investitionen in gute gerne auch über künstliche Intelligenz unterstützte Anerkennungsverfahren. Und dafür brauchen wir auch zum Beispiel den europaweiten Gesundheitsdatenraum. Also solche Themen, dann sind wir tatsächlich wieder bei deinem Podcast. Natürlich, das sind alles Themen, die
schon den mal hatten wir auch schon mal hier, ne? Mit dem Professor Otto übrigens.
Ja, genau. Ist das, ne? Beste Grüße, genau. Absolut cool. Da müssen wir unbedingt dran, dass wir die Möglichkeit haben, dass wir eben hier an der Stelle auch tatsächlich Personal einsparen in Bürokratie, ja, die aktuell Bürokratie machen über Digitalisierung, damit wir sie für andere Tätigkeiten wieder haben. Das Gleiche gilt übrigens auch für das ganze Thema Beurteilung von Pflege. Also wir haben ja den medizinischen Dienst der Kassen, der wirklich die Pflegestufen ja festlegt, wo auch viele Pflegende übrigens tätig sind, wo auch viele behördliche Strukturen sind, die Personal im Moment binden. Und ich glaube, da wäre der erste Schritt in der Digitalisierung. Robotik wird auch ein Thema sein. Ich glaube, gerade aktuell diese Verbindung, die jetzt relativ neu ist zwischen KI und Robotik, kann bestimmt auch ja Entlastung bringen für die Pflege. Aber da sehen wir auf der anderen Seite natürlich auch große Gefahren drin. Und was ich absolut ablehne, ist alles, was Empathiesimulation bedeutet. Also überall da, wo es im Endeffekt
die
Pflegerobbe, ne? Geht.
Ja, genau. Die Pflegerobbe.
Also, solche Themen, glaube ich, das können wir nicht wirklich pflegeentlastend einsetzen. Aber es gibt sehr, sehr gute Ansätze digitaler Anwendungen, die aber in ganz vielen Stellen noch unglaublich gruselig umgesetzt wird, wo viel, viel Geld reingesetzt wird. Ich spreche da auch mit einem Begriff, der eigentlich uralt ist, nämlich aus den 80er Jahren auch kommt. Solow hat mal den Begriff des Produktivitätsparadoxons auch ja, definiert, eigentlich um festzustellen, dass Digitalisierung nicht unbedingt produktiver macht. Es muss halt die gute Digitalisierung sein. Also wir brauchen wirklich einen guten Blick auf funktionierende Prozesse, die wir dann auch funktionabel in Digitalisierung umwandeln. Wir haben aber aktuell viele dysfunktionale Prozesse und die dann in Digitalisierung umzuwandeln, führt zu Katastrophe und vor allen Dingen deutlicher Mehrarbeit für alle Beteiligten und vor allen Dingen für die schon belastete Pflege.
Was spricht gegen Empathiesimulation?
Das ist eine berechtigte Frage.
Zwei Sachen dazu. Das eine ist, es gibt tatsächlich eine japanische Studie, die sich mit dem Thema auseinandersetzt, dass die Menschen gefragt hat, möchtest du lieber von einer Maschine oder von einem Menschen gewaschen werden? Also körpernahe Versorgung. Mhm. Meine erste Reaktion war, na also um Gottes Willen nicht von einer Maschine. Je mehr ich darüber nachdenke, desto besser kann ich auch verstehen, dass ich auch nicht jeden Menschen so nah an mich heranlassen möchte. Das heißt, das verstehe ich. Das würde ich aber noch nicht als Empathiesimulation bezeichnen. Ich konnotiere mit dem Thema Empathiesimulation ja auch etwas nicht Authentisches. Und das Zweite, was ich dazu sagen möchte, ist, das Spannende wäre ja auch zu sehen, deine Vorstellung der ethischen Konstruktion, hoffentlich habe ich jetzt die richtigen Worte genutzt, ich werde ja hier gleich sonst wieder total...
Ja, der Russ ist sehr, sehr streng.
Ja,
daran,
ja, ja.
Also dem Ratschel kannst du erzählen, was du willst.
Ich weiß. Glaubt, ja. Nein, aber darüber müsste ja ein Schema liegen, nachdem genau diese Entscheidungskaskade entsteht, nämlich ich lasse den Riss rauchen, ja, und bin nett. Aber also wer lernt die KI an, damit sie in den Situationen zu der Leistung kommt, die du gerade beschreibst?
Ja, klar, das ist wie bei der Pflegekraft auch.
Ja, ich würde hier an der Stelle insofern widersprechen und auf den Podcast Zündholz von mit Herrn Geuter,
ja.
Tante, hinweisen, der das nämlich sehr, sehr schön in seiner Dynamik, wie KI-Anlernung aktuell sehr, sehr häufig eben in die falsche Richtung geht, bei bestem Wissen und Gewissen der Lernenden bzw. der Lehrenden an der Stelle. Und genau weil uns nämlich da im Moment auch etwas an Wissen über dieses komplexe System, was sich da entwickelt und teilweise auch ohne, dass wir es weiter mitbestimmen können, was da tatsächlich sich entwickelt. Also ich glaube deswegen sowohl Geuter als auch Otto an der Stelle, was Regulierung angeht, sehr, sehr gute Hinweise gegeben. An einer Stelle muss ich natürlich sagen, hat er Unrecht. Er sagt ja, dass die Maschinenstürmer besonders gut, das geht alle in Gewerkschaften. Das ist nur der erste Schritt. vorindustriell dazu denken, nämlich tatsächlich in Kammern, kann nochmal ganz anders helfen in der Regulierung. Also an der Stelle nochmal einen herzlichen Gruß.
Um auf die Zielgeraden dieses Podcasts zu kommen. Und ich weiß jetzt nicht, wie wir von Empathiesimulation zu den Rechten kommen, aber wir wollen ja noch über dein Projekt reden, was dir ja sehr am Herzen liegt, Pflege gegen Rechts. Das klingt im ersten Moment sehr provokativ. Ich habe mich auch gewundert, dass ihr euch da so rausgewagt habt. Es war ja doch auch, sag ich mal, mit ein bisschen Gegenwind zu rechnen, der auch in Teilen kam. Warum das und warum vor allem auch Pflege gegen Rechts?
Ja, natürlich auch. Ich glaube, wir sind ja gesamtgesellschaftlich in Deutschland angetriggert gewesen nach den Korrektiventhüllungen. Da hat mich eine sehr, sehr gute Freundin, die gleichzeitig auch Pflegedirektorin ist, in einem großen Haus hier in Nordrhein-Westfalen auch angesprochen, die gesagt hat, meine Tochter hat eine Behinderung und sie wäre nach dieser Lesart unwertes Leben. Und das hat mich sehr, sehr natürlich auch betroffen gemacht. Und es hat nochmal deutlich gemacht, dass wir alle als Einzelpersonen uns eine Haltung erarbeiten müssen und die auch zeigen müssen. Darüber hinaus aber AmtsträgerInnen, so wie ich es eben bin, ja auch eine institutionelle Verantwortung haben. Und deswegen ging es nach einer privaten Initiative, ja, wo ich auch gesagt habe, wenn man mich dafür jetzt in meinem Amt ja angreift oder sagt, dann bin ich falsch in diesem Amt, weil ich neutral sein muss, dann werde ich mein Amt hergeben. Weil die Haltung, finde ich, müssen wir alle in Deutschland irgendwie entwickeln. Und wir haben uns mit ja unterschiedlichsten Menschen jetzt zusammengetan. Die Gruppe wächst in der privaten Initiative, um eben auch zu operationalisieren und genau zu überlegen, was heißt das denn für unseren Berufsstand als Pflegefachpersonen, ja, gegen Rechtsextremismus zu sein, gegen diese auch verschwommene Linie zwischen, also ich werde ja sehr angegriffen zum Thema, ja, ist das jetzt Rechtsextremismus oder ist das rechts? Das hilft alles nichts. Wir müssen einfach klar operationalisieren, wogegen wir sind. Da haben wir drei Schienen sozusagen aufgemacht. Wir haben zum einen nochmal ganz klar gesagt, dass wir uns als Pflegefachpersonen verantwortlich fühlen, jeden Menschen zu pflegen. Also ich sage dann immer etwas plakativ, ja, und ich habe das übrigens auch Kollegen immer wieder gefragt, würdest du Björn Höcke pflegen? Und die Aussage war spontan und klar. Und ja, natürlich, in der Notsituation werden wir jeden pflegen, auch Menschen, die nicht unserer Gesinnung entsprechen. Und wir haben Situationen alle erlebt, die wir in der Pflege arbeiten, von pflegebedürftigen Menschen, die noch SS-Zeichen eintätowiert hatten oder ähnliches. Also wir können durchaus aus der Praxis auch berichten und sagen, da müssen wir uns gegenstellen, dass wir in Situationen kommen, wo wir irgendwie wieder auch politisch in eine Situation kommen, dass man nachher von uns erwartet, den sollst du pflegen und den sollst du nicht pflegen. Das ist eine Führungsaufgabe. Und also deswegen ist mir auch diese private Initiative Pflegen gegen Rechts sehr, sehr wichtig, weil wir immer wieder uns auch in ganz unterschiedlichen Gruppen genau solchen Fragestellungen stellen, weil das sind Dilemmasituationen. Wir werden sie nicht alle auflösen, aber wir müssen klar machen, ein Mensch, der Pflege verweigert, das ist quasi die zweite Säule, ja, dass wir Kolleginnen und Kollegen niemals alleine lassen in Situationen, wo sie Extremismus, Rassismus, Diskriminierung ausgesetzt sind. Ja, wir lassen nicht zu, dass die Kolleginnen alleine gelassen werden. Wir lassen auch nicht zu, dass wir in Situationen Patientinnen und Patienten, pflegebedürftige Menschen einer Triage aussetzen, die aus Diskriminierungsgründen entsteht. Also eine Situation von einer Kollegin beschrieben, die genau bei einer Visite mit einem Arzt zusammen in ein Zimmer ging und gesagt hat, hör mal, warum hast du denn der jetzt keine Reha angeboten und verschrieben? Und der Arzt sagt, naja, die spricht ja gar nicht genug Deutsch dafür. Das ist klassische rassistische Triage. Und das auch zu erkennen, zu reflektieren und dann auch aufzustehen, Haltung zu zeigen und anwaltschaftliche Verantwortung für die pflegebedürftigen Menschen zu übernehmen. Also das sind so zwei Sachen. Und das andere ist eben, das auch politisch zu vertreten. Und das bringt quasi aus der privaten Initiative, das Private ist eben auch immer politisch, aber eben auch uns in Situationen zu sagen, wie stehen wir denn als Institution dazu? Gerade wenn wir uns wirklich mal Momente vorstellen, ich meine, wir sind hier in Nordrhein-Westfalen jetzt nicht so ganz davon betroffen, aber wenn die AfD eine absolute Mehrheit hätte, was wird denn dann mit der Pflege passieren und wie stellen wir uns auch in der Zusammenarbeit mit solchen Parteien denn auf? Und dafür brauchen wir jetzt eine klare Auseinandersetzung, damit wir, wenn ein Ernstfall entsteht, wie auch immer, dass wir wissen, wo unsere Entscheidungsgründe nachher liegen.
Ich bedanke mich, dass du in diesem kurzweiligen Podcast warst und wir quasi ein paar Fortschritte gemacht haben durch deine Themen, die du so hast. Auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Auf jeden Fall finde ich es sehr schön, dass du vor allen Dingen jetzt wirklich das Gesicht der Pflege bist, das auch in einer unnachahmlichen Art und Weise nach vorne bringst. Da auch, glaube ich, noch viel bewegen wirst. Ich sage nur mal so Bundespflegekammer, da ist ja eventuell auch noch mal irgendwas in Planung. Wenn es denn nein wäre, bist du sie jetzt. So, wenn das alles wieder so weitergeht in dem Galopp, dann freue ich mich, dass wir uns in Kürze wiedersehen hier im Podcast, weil dann hast du bestimmt wieder tausend andere neue Dinge zu erzählen. Bis dahin erstmal vielen Dank.
Ich danke dir herzlich. Mega, weil ich sehe ja auch, dass das mit Sicherheit euch beide betrifft. Aber lieber Marc, nochmal an der Stelle, du hast halt also so einen erhöhten Herzschlag für die Pflege. Ich weiß, dass du uns immer stark nochmal unterstützt. Vielen, vielen Dank dafür und gerne wieder. Na klar. Ja.
Zündholz, der überschätzte Podcast. Titel gesprochen von Dr. Alexander Risse. Produziert von Marc Raschke und Lisa Müller, die Direktorin.